We Run Herrenberg, herzlich willkommen zurück nach einer ja, spätsommerlichen Pause und tatsächlich auch etwas länger als gedacht, weil die letzten Tage, Wochen schon sehr viel los war in meinem Leben, vielleicht auch in eurem. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in Herrenbergs Fitness- und Gesundheitspodcast und manchmal auch darüber hinaus. Das trifft heute auf darüber hinaus zu, denn wir haben auch heute wieder einen ganz besonderen Gast aus der Herrenberger Szene. Ich freue mich ganz besonders, dass nicht nur eine Unternehmerfreundin da ist, sondern auch eine alte Freundin, rein ganz privat. Wir kennen uns schon richtig, richtig lange und sind jetzt unternehmerisch nicht nur Nachbarn, sondern auch Gründer-Buddies. Mhm. Ich freue mich super, dass mir heute gegenüber sitzt.
Die Melli, Gründerin von Ganz Ohne, dem ersten Unverpacktladen in Herrenberg.
Melli, wie hältst du Herrenberg fit und am Laufen?
Indem ich es den Herrenbergern ermögliche, umweltbewusst in ihrem Städtle einkaufen zu gehen.
Vielen lieben Dank, Melli Kuppi aus dem Unverpacktladen Ganz Ohne hier in Herrenberg. Also eine Pionierin, würdest du das so unterstreichen?
Das ist schon ein krasses Wort, ja, aber letztendlich hast du recht. In Herrenberg, ja.
Ja, definitiv, so. Definitiv.
In anderen Städten wird wahrscheinlich gegähnt, wenn der dritte Unverpacktladen in der Stadt aufgemacht wird.
Im Kiez, der dritte Unverpacktladen im Kiez aufmacht, dann ist es natürlich auch nichts mehr Besonderes. Aber da kommen wir mit Sicherheit später nochmal drauf zu sprechen. Melli, erstmal wie eigentlich mit allen anderen Gästen auch, kommen wir mal zu dir als Person und dir als Herrenberger Persönlichkeit. Welchen Bezug hast du zu Herrenberg? Bist du hier aufgewachsen, zur Schule gegangen? Erzähl mal so ein bisschen.
Ich bin gebürtige Öschelbronnerin. Da ist es dann klar, dass es nach der vierten Klasse irgendwie weitergehen muss, weil ich glaube, auch Stand heute gibt es in Öschelbronn nur die Grundschule.
Ja, 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 doch, ich glaube, es ist so.
Genau, das heißt, ab der fünften Klasse dann hier auf die Theodor-Schütz-Realschule gegangen, Volleyball hier gespielt, also von dem her.
Bist du mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur Schule gefahren?
Bus, natürlich, mit dem Bus und dann an der alten Straßenmeisterei ausgestiegen, um dann mit dem Cityroller dann noch ins Training zu fahren.
Ja, das ist stark, das
und
ist
dann
stark.
Den letzten Bus noch auch gerade so bekommen, immer.
Ja, ich hatte ja auch immer Freunde hier aus Nebringen und Öschelbronn, die sind im Sommer über immer mit von ihren Eltern mit dem Rad geschickt worden, weil sie sich die Busfahrkarte gespart haben.
Das haben meine Eltern irgendwie nie gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, warum.
Die waren gnädig mit dir.
Die wollten sicher gehen.
Ja, weil ich also immer den Güllsteiner Buckel nuff.
Ja, von dem habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ja, na, hast du dann von der Straße aus gesehen.
Ich habe den Leuten gewunken.
Ja, das ist auch nett. Hier zur Schule gegangen, dann einen Abschluss an der Theodor-Schütz-Realschule gemacht.
Genau.
Und was kam dann?
Danach wusste ich noch nicht so genau, wohin mit mir und was ich machen soll. Habe dann danach noch meine Fachhochschulreife gemacht. Mhm. Ein Jahr in Tübingen und das zweite Jahr dann in Böblingen.
Wie kam es zum Wechsel?
In Tübingen gibt es nur das Einjährige.
Ah, okay.
Und fürs zweite Jahr war es dann klar, musste ich wechseln. War mir dann auch von der Strecke lieber, weil von Öschelbronn nach Tübingen ist auch so ein Ritt gewesen.
Wie geht das?
Du fährst mit dem Bus nach Altingen. Um da dann in die Ammertalbahn umzusteigen, weil es gab keine richtige Verbindung von Öschelbronn nach Herrenberg, um von dort aus mit der Ammertalbahn dann weiterzufahren. Also es war dann irgendwie so 5 Uhr morgens aufstehen und dann...
Ja, herrlich.
Ich hatte auch einen Roller, klar, weil irgendwann mal wolltest du ja...
Als Dorfkind.
Klar, independent sein.
Ja, logisch.
Ich will nicht mehr Bus fahren. Ach, also ich bitte dich. Hatte ich natürlich mit 16 einen Rollerführerschein und dann war ich natürlich ganz cool und bin mit meinem Roller bis nach Herrenberg gefahren. Und irgendwann mal... musste ich immer den Kickstarter benutzen, weil er nicht mehr angesprungen ist. Das war einer der vielen peinlichen Momente in meinem Leben, weil dann musste ich dann immer wildfremde Menschen fragen, dass sie mal meinen Roller
ob sie mal antreten können. Ja, mein Gott. So spielt das Leben manchmal. Hm. Und Böblingen war dann okay?
Ja, für ein Jahr. Ich sag mal so, ein Jahr hältst du aus.
Ja, klar.
Also von dem her war gut.
Und dann mit einer Fachhochschulreife in der Tasche?
Danach habe ich eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Telekom zur IT-Systemkauffrau, weil das damals in der Zeit waren die IT-Berufe die Zukunft und als Frau sowieso. Und
heute eigentlich immer noch, oder?
Heute eigentlich immer noch, genau. Ja. Und da ich nicht nur was rein Kaufmännisches machen wollte, da ich 2 Jahre die kaufmännische Schule besucht habe, dachte ich mir, komm, ich mache noch ein bisschen was, wovon ich gar keine Ahnung habe, nämlich Programmieren. Hat sich dann auch in der dreijährigen Ausbildung gezeigt, dass es nicht besser wurde. Ja. Ich habe dann tatsächlich auch Nachhilfe gebraucht im Programmieren. Okay. Weil dann, ja, es war schon Hardcore-Programmieren. Hm. Also die Ausbildung war 60% kaufmännisch, 40% IT. Ja. Da bin ich relativ schnell an meine Grenzen gekommen.
Das glaube ich.
Ja. Wollte aber nicht abbrechen, weil ich gesagt habe, da draußen gibt es so viele Leute, die keinen Ausbildungsplatz finden. Klar. Oder ja, da habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Es war aber auch klar, dass ich danach dann nicht weitermachen.
Ja, aber es also birgt ja schon oder zeugt ja schon von einem gewissen Grad an Ehrgeiz zu sagen, ja, ey, ich schmeiß jetzt irgendwie nicht hin, sondern ziehe das Ganze auch durch, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mein Traumjob ist, beziehungsweise meine Berufung und oder meinem Talent entspricht.
Ja.
Cool. Ja. Dann hast du da bei der Telekom abgeschlossen.
Und genau. Dann? Hab dann dort einen Übernahmevertrag bekommen, hab dann mich dann doch überreden lassen, es dann mal zu versuchen.
Weil von
es
war, wem?
Ja, die Eltern halt, ja, Sicherheit und jetzt direkt nach der Ausbildung, wo findest du jetzt was anderes und keine Ahnung. Sie haben ja auch recht, klar, aber immer im ersten Moment war es so, oh Gott, ich finde diese ganze Branche und die ganzen Menschen, die da, ja, diese Nullen- und Einsen-Denker, es gibt nur an oder aus. ist nicht so ganz
die Binäris nennt
genau.
man sie.
Und ich habe gesagt, komm, dann nehme ich den festen Job und probiere, vielleicht wird es nochmal anders. Nach anderthalb Jahren habe ich dann gekündigt und habe dann noch mein BWL-Studium dran gesetzt an der Hochschule
Heilbronn. Als was warst du da eingesetzt? Also was war dann dein Beruf?
Ich war dort? IT-Consultant.
Okay.
Also ich habe Serverlandschaften verkauft.
Cool.
Nein, nicht so. Also bestimmt cool, wenn also, man sich dafür interessiert.
Also ja, wie außergewöhnlich war das? Du hast ja schon angesprochen, so für eine Frau in der Branche.
Also es wird damals, ich meine, wir sprechen von, oh Gott, das ist auch schon über 10 Jahre her, 12 Jahre her. Ja. Da wurde es halt angeguckt, ne? Und vor 12 Jahren war ich halt auch noch eine süße Maus.
Ja,
gell?
Also was will das süße Mäusle?
Was will das süße Mäusle mir von Serverlandschaften erzählen? Ja. Und ja, doch sowieso keine Ahnung. Und die ist eigentlich nur mit, weil ich gerade, als ich eingelernt wurde, dachten viele, ich glaube, ich wäre so schmuckes Beiwerk. Wir haben ja auch noch eine.
Heute ist wieder Woman's Day,
ja, genau.
Ne? Und die haben
jetzt,
die auch dabei.
Jetzt führen wir die Mädels mal aus. Ja. Gell? Klar, dich da am Anfang keiner so wirklich ernst genommen. Hm. Und ich mit Anfang 20 hatte sowieso ja nicht so das Standing, ja, so wie heute. Ja. Und war dann auch okay nach anderthalb Jahren, dass ich da dann sage, ja, war schön, aber ich gehe dann mal weiter.
Ja, ja, glaube ich. BWL hast du gesagt.
Genau, 3 Jahre an der Hochschule Heilbronn.
Leider wie kam es dazu? Also BWL?
Genau, BWL, weil es mir schon auf der kaufmännischen Schule Spaß gemacht hat. Ich meine, da letztendlich, das ist der Grundbaustein, den ich dort gelernt habe, konnte ich auch direkt die ersten 2 Semester eigentlich im BWL-Studium schon
mitnehmen.
Musste ich kaum mehr lernen, sagen wir es mal so. Waren die Basics, die ich in der Ausbildung gelernt, beziehungsweise auch dann in der kaufmännischen Schule gelernt habe. Es ist dazu gekommen, ich wollte eigentlich ganz früher Veranstaltungskauffrau werden. Events haben mir schon immer Spaß gemacht. Organisieren macht mir Spaß. Ich kann gut unter Zeitdruck und Stress arbeiten. Mhm. Nur damals war es halt so, wenn du mit der Realschule fertig bist, bist du 16. Mhm. Und in der Branche suchen die eigentlich Leute, die mindestens 18 sind und einen Führerschein haben. Mhm. Also war es für mich damals klar, ich muss diese 2 Jahre irgendwie überbrücken. Mhm. Und so kam das auch mit der kaufmännischen Schule. Und dann habe ich eben die Ausbildung gemacht und wollte dann doch wieder den Weg Richtung Eventmanagement wagen. Dann war aber wiederum das Problem, Eventmanagement kann man meistens nur an privaten Hochschulen studieren. Okay. Also so richtig dieses krasse Eventmanagement. Ja. Und an der Hochschule Heilbronn gibt es den Studiengang BWL mit Schwerpunkt Kultur, Freizeit, Sportmanagement. Mhm. Super sperriger Begriff. Mhm. Aber letztendlich schlägt es genau in die Kerbe. Mhm. Und dort war ich dann leider nicht direkt in Heilbronn. Das ist der Außenstandort Künzelsau beim Schraubewirt.
Ja.
Genau.
Irgendwo im Nirgendwo.
Ja, genau. Ja. Unser Slogan war damals Kühe, Schweine, Künzelsau.
Ja, könnte man vielleicht fast gerade so unterschreiben.
Genau. Und ja, dort habe ich dann den BWL-Bachelor gemacht.
Bist du auch nach wie vor Bachelor oder hast du dann auch noch einen Master gemacht?
Ich bin aktuell noch Bachelor.
Bachelorette.
Bachelorette. Oh, das geht's mir auch gut. ich mache nebenher gerade noch meinen Master.
Okay.
Berufsbegleitend.
Neben, weil du ja sonst nichts zu tun hast.
Ja, aktuell, ich wusste nicht, wohin mit meinen freien Stunden am Sonntag.
Immer, immer diese Freizeit.
Es geht nicht einfach nur so auf der Couch. Ja. Nee, ich habe berufsbegleitenden Master in Wirtschaftspsychologie angefangen, bin aber auch schon weit über der Regelstudienzeit hinaus. Aber das, ich hatte da einfach noch Bock drauf. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt einen Master gemacht habe und einen Titel habe, sondern ich hatte, als ich vor 3 Jahren angefangen habe, ich hatte einfach noch Bock, was zu machen. Ja. Jetzt einfach nur einen Job zu haben und ja, ein Wochenende frei haben oder irgendwas. Ich wollte noch irgendwas machen und es stand entweder nochmal studieren oder eine Sprache.
Aber wahrscheinlich rückblickend mit dem, was du jetzt die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre auf die Beine gestellt hast, hättest du es ja anders überlegt mit deinem Master?
Nö. Mir war von Anfang
an gut,
klar,
so wie es ist.
Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht in den, also angesetzt war, glaube ich, sogar auf 2 Jahre. Mir war es klar, dass ich es in den 2 Jahren nicht mache. Ich habe gesagt, das dauert zu lang, wie es dauert. Ich mache das für mich und nicht, weil der nächste Job auf mich wartet. Und wenn es 5 Jahre dauert, dann dauert es 5 Jahre. Ja. Das ist mir egal.
Ja, das ist eine coole Einstellung.
Klar, hätte ich vor 3 Jahren gewusst, dass ich mich jetzt noch nebenher selbstständig mache. Hätte ich es mir vielleicht ein Stück weit doch anders nochmal überlegt, wäre es vielleicht doch nur eine Sprache geworden. Ich
sage ja, Freizeit wird überbewertet.
So ein schöner VHS-Kurs, Donnerstagabend
ja,
oder
genau.
So. Ja, aber das kann ich ja immer noch machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann studierst du aktuell nebenher immer noch, aber du arbeitest ja auch quasi,
also noch
nicht,
so nebenher.
Nicht nur selbstständig, sondern wir kommen ja jetzt mal langsam so zu deinem aktuellen Status quo. Mhm. Zu deinem Laden als auch zu deiner aktuellen hauptberuflichen Tätigkeit. Womit wollen wir anfangen? Wahrscheinlich mal mit dem Sternchen.
Die Frage ist, was ist, ne? Was
ja. Ja, gut, definitiv.
Wir können es so definieren. Einmal arbeite ich sozialversicherungspflichtig und das andere dann im Laden. Nee, also ich arbeite in Teilzeit beim deutschen Automobilhersteller in der Beratung. Mhm. Seit 2016, genau, 5,5 Jahre jetzt schon.
Das war dann, also nach deiner Zeit bei der Telekom und nach deinem Studium hast du dich da direkt
beworben. Direkt dort eingestiegen und seither auch dort geblieben. Cooler Laden, super Leute. Ich habe seither echt, ich glaube, 3-mal die Position gewechselt, weil ich mich immer wieder in andere Richtungen entwickelt habe, wo ich mich nach ein paar Jahren mal so reflektiert habe. Mir macht es Spaß, sich ständig neu zu definieren oder irgendwas Neues auszuprobieren. Also ich habe dort angefangen im Veranstaltungsmanagement, bin ins Projektmanagement rüber geswitcht und jetzt bin ich Beraterin. Also das ist auch kein typischer Werdegang dort. Ja, aber ich war halt immer diejenige, die gesagt hat, okay, knall mir ein Thema hin, keine Ahnung, wovon du sprichst, aber das hat mich halt eher angespornt und deswegen bin ich jetzt, glaube ich, da, wo ich aktuell bin.
Mhm. Ja, und eigentlich auch auf eine vorherige Eigenschaft zurückzukommen, du hast den Ehrgeiz, dir das Wissen dann anzueignen.
Genau, ja.
Und das hat dir auch bei der Gründung deiner ersten Selbstständigkeit sehr geholfen, ne?
Genau, vor 3 Jahren fing das ganze Thema an, da hat mich meine Cousine draufgebracht, also die ganze Thematik Nachhaltigkeit. Sie selber hat Bienenwachstücher hier in Kuppingen produziert, ich habe sie unterstützt auf Messen, ein bisschen ihren Social-Media-Kanal gemacht, alles Mögliche.
Einfach, weil es deine Cousine ist.
Genau, genau. Das war, also ist immer noch natürlich meine Cousine. Ich fand es cool, was sie da aufgebaut hat aus dem Nichts. Und so bin ich auch in dieses ganze Fahrwasser reingekommen. Nachhaltigkeit, seinen eigenen Konsum mal zu überdenken, dass es nicht normal ist, wenn du vom Einkaufen zurückkommst und irgendwie alles auspacken und einen Berg voll Plastikmüll neben dir stehen hast, um erstmal den ganzen Krempel in den Kühlschrank zu räumen. Und ja, je länger ich da in dem ganzen Thema drin war, kam auch immer öfter der Punkt Unverpacktladen. Konnte ich vor 3 Jahren auch noch nichts anfangen. Haben wir auch drüber gesprochen, ja, Tübingen hat einen, Ludwigsburg hat einen, klar, Stuttgart, ich glaube, stand heute 3 sogar. Und zusammen mit meiner Cousine und noch einer dritten befreundeten Dame haben wir uns überlegt, ja gut, machen wir halt einen Herrenberg auf, ne? Wir alle 3 gelacht, ja klar, Unverpacktladen
ja,
Herrenberg.
So fängt es ja meistens an.
Überleg mal, einen Unverpacktladen in Herrenberg. Und damals hab ich halt gesagt, naja, wenn wir es jetzt nicht machen, macht vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr jemand anderes. Also allein schon dieses Gefühl wäre irgendwie nicht so toll gewesen.
Kenne ich ja.
Und damals haben wir uns überlegt, ja komm, dann machen wir das. Meine Cousine hat auch oft schon mit ihren Bienenwachstüchern andere Crowdfunding-Kampagnen unterstützt. Also sie wusste, wie das ganze Thema läuft und haben dann die Werbetrommel gerührt und selber ein Crowdfunding gemacht, weil ja, damals war es so, wir hatten die Idee, aber nicht die Kohle und wussten auch nicht, sind wir drei jetzt die einzigen Verrückten, die jetzt denken, Herrenberg braucht einen Unverpacktladen oder sind da noch mehr? Und grundsätzlich hat man halt gesehen, Leute, die Interesse an der Thematik haben, unterstützen dann auch solche Crowdfundings. Und ja, es hat sich gezeigt, innerhalb von 6 Wochen haben wir rund 40.000 Euro zusammengesammelt.
Also Crowdfunding vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen. Ihr pitcht, also ihr tragt ein Vorhaben vor, stellt das vor, präsentiert das, macht das dann auf einer Crowdfunding-Plattform.
Genau.
Welche habt ihr genutzt?
Startnext.
Also ihr startet eine Startnext-Kampagne und bewerbt die innerhalb eures Netzwerkes, eures Umfeldes und sagt, ey, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, ihr könnt uns finanziell unterstützen und bekommt dafür?
Es gab sogenannte Dankeschöns, also abhängig davon, in welcher Höhe man mitgemacht hat, gab es ein festes Deo, Bienenwachstücher, es gab Testeinkäufe vor der Eröffnung, Gutscheine, Bücher, Bambuszahnbürsten, alles Mögliche.
Das habt ihr euch alles ausgedacht?
Genau, genau. Das haben wir alles uns ausgedacht und konzipiert. Und das Schöne bei einem Crowdfunding ist, keiner geht ein Risiko ein. Man muss nämlich, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne startet, Ziele vorgeben. Und unser erstes Crowdfunding-Ziel waren 30.000 Euro. Das heißt, wenn wir es nicht bis zu den 30.000 geschafft hätten innerhalb der 6 Wochen, hätten alle, die davor mitgemacht hätten, ihr Geld zurückbekommen. Weil wir gesagt haben damals, wir haben das alles mal so versucht, grob hochzurechnen, wie viel Geld wir brauchen. Wir haben gesagt, unter 30.000 wird es einfach nichts. Wir brauchen Ladeneinrichtungen, Lebensmittel, die ganze, alles, was du halt in Vorleistung gehen musst.
Und aber wir haben 30.000 jetzt aber schon auch sehr sportlich geworden. Ne?
Ja, das war sehr
minimalistisch.
Minimalistisch gerechnet. Und genau, das war auch eine der Fragen, die relativ oft beim Crowdfunding gerade am Anfang kam. Ja, was passiert denn mit dem Geld, wenn ihr es nicht erreicht? Also es hätten alle ihr Geld zurückbekommen.
Da kümmert sich dann die Plattform drum.
Genau, ne? Also die Plattform sammelt dieses Geld quasi bis zu dem letzten Tag, bis zum Tag X. Und danach bekommen wir erst das Geld oder haben es dann bekommen.
Ja. Genau. War ja dann aber recht erfolgreich, ne?
War recht erfolgreich. Wie gesagt, in 6 Wochen 40.000 Euro haben wir alle nicht mit gerechnet gehabt.
Wie habt ihr es gemacht? Wie seid ihr es angegangen?
Ich glaube, der Punkt war, wir haben es sehr naiv behandelt, das ganze Thema. Wir haben Flyer gedruckt, wo hinten drauf drin stand, macht bei unserer Crowdfunding-Kampagne mit, haben Flyer überall ausgelegt. Ganz klassisch, klar, du brauchst eine Facebook-Seite, du brauchst einen Instagram-Account. Haben Flyer verteilt, auf einmal kam der Gäubote und andere Zeitungen noch, haben davon Wind bekommen. Hit Radio Antenne 1 habe ich ein Interview gegeben. Also es hat auf einmal so Riesenkreise gezogen. Also es war dieser klassische Schneeball-Effekt, worüber wir überhaupt gar nicht groß nachgedacht haben. Ne? Also das war so, jetzt versuchen wir es halt mal. Ja. Und wenn es klappt, klappt. Wenn nicht, dann haben wir es halt versucht. Ne? Und war schon gigantisch.
Das habt ihr dann aber alles noch zu dritt gemacht, ne?
Ja, genau.
Ja, als ihr dann eure Benchmark erreicht hattet, wie ging es dann weiter? Also die Leute können ja dann weiter funden. Wie ging es letztlich für euch aus?
Letztendlich waren es dann diese über 40.000 paar zerquetschte noch. Als es dann klar war, wir haben das erste Funding-Ziel erreicht, ging es dann an die Location-Suche, weil es dann klar war, okay, mit dem Geld können wir zumindest schon mal ein kleines Sortiment anbieten. Jetzt nicht der XXL-Variante, aber zumindest schon mal, dass sie sagen können, wir können den Schlüssel rumdrehen und sagen, so, hier ist jetzt wirklich ein Unverpacktladen in Herrenberg.
Für euch war das dann aber auch klar, wir machen es dann auch, wenn wir das Ziel erreichen.
Okay. Ja.
Das war also euer gegenseitiges Commitment.
Ja, genau. Und ja, dann begann das Thema Location-Suche in Herrenberg, wo wir alle dachten eigentlich, es würde relativ flott gehen, weil ja relativ viel leer steht. ja, da wurden wir.
Vordergründig halt, steht
ja,
relativ
vordergründig
viel leer.
Wussten
Ja.
wir dann, wir haben im Vorfeld auch nicht, haben wir dann im Nachgang auch verstanden, dass es einfach leider viele Eigentümer gibt, die nicht mehr vermieten möchten, weil Umbaumaßnahmen stattfinden, wer trägt die Kosten, alles Mögliche. Und so hat sich dann die ganze Location-Suche über ein halbes Jahr hingezogen.
Ja.
In der Zwischenzeit sind dann die anderen beiden ausgestiegen, aus privaten Gründen. Also das ist jetzt nicht, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, sondern auch wenn es jetzt sich so anhört, eine Crowdfunding-Kampagne ist viel Aufwand und hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und da haben die anderen beiden einfach gesagt, dass die anderen beiden haben Familie, weißt du, und das ist dann halt, das ist nicht wie ich, die dann sagt, ja gut, dann hocke ich jetzt halt hier am Sonntag noch. Und das finde ich auch, fand ich auch vollkommen fair von den beiden. Die haben an dem Punkt die Reißleine gezogen,
wo es noch möglich war,
wo noch nichts in Stein gemeißelt war. Und ich stand dann halt da, bildlich gesprochen, mit einem Sack voll Geld. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde meinen Job nicht kündigen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde in Teilzeit gehen, das ist für mich kein Problem, ich reduziere die Stunden, aber komplett kündigen möchte ich nicht, als wir halt noch zu dritt waren. Und jetzt, ja, stehst du da und fragst dich halt, was machst du jetzt?
Ja.
Die haben 600 mehr oder weniger wildfremde Menschen so viel Geld geschenkt, um in Herrenberg einen Unverpacktladen zu eröffnen.
Ja.
Und ich habe mich innerlich oft gefragt, also erstens, willst du diese Menschen enttäuschen, die dich nicht kennen und dir einfach Geld geschenkt haben?
Ja.
Und ich habe dann so den Worst Case durchgespielt. Gut, ich sage jetzt den 600 Leuten, danke für euer Geld. So war es aber nicht ausgemacht. Die anderen beiden sind abgesprungen. Ich habe gesagt, ich werde nicht kündigen. Danke für euer Geld, ihr kriegt alle euer Geld zurück, aber so wird es nicht laufen. Und dann macht ein halbes Jahr später jemand anders den Unverpacktladen auf. Und ich habe mich da bildlich davor stehen sehen und allein schon der Gedanke, wie wäre es gelaufen, wenn du es selber gemacht hättest, hätte mich aufgefressen.
Ja.
Das wäre für mich unerträglich gewesen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache es alleine.
Cool.
Ja, fanden, glaube ich, am Anfang nicht allzu viele cool.
Ja, lass uns da gleich auf jeden Fall, wir halten das mal fest, an welchem Punkt wir jetzt sind. Ich möchte ganz gern, weil ich dich gerade nicht unterbrechen wollte, nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Und zwar das Thema Leerstände in Herrenberg ist, glaube ich, eins, was nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger bewegt, sondern natürlich auch die Verwaltung beziehungsweise die Leute, die bei der Stadt dafür verantwortlich sind. Ich glaube, und das sage ich auch immer und das betone ich auch immer in Gesprächen, die ich hier mit unseren Kundinnen und Kunden führe oder auch mit Leuten, die hier in der Stadt aktiv sind und gerne was bewegen würden. Es ist ja kein Problem per se von der Stadt bzw. von Herrenberg, sondern viele Städte haben diese Probleme der Leerstände. Und ich glaube, in Herrenberg ist es halt einfach, wie du schon sagtest, so viele Leute, die einen Leerstand haben, wollen gar nicht mehr vermieten oder möchten nicht mehr vermieten oder können nicht mehr vermieten.
Ja.
Hast du dafür einen Lösungsansatz oder gibt es eine Idee deinerseits zu sagen, ey, lasst uns doch irgendwie mal angehen oder wie könnte man diesen gordischen Knoten auflösen? Weil wir brauchen Belebung in der Innenstadt und das sieht einfach in vielen Straßen nicht sehr schön aus.
Ja.
Der Verwaltung sind die Hände gebunden und wenn Leute einfach ihr Eigentum nicht vermieten möchten, was sollte man tun?
Ich kann das vielleicht an meinen Vermietern hier von meinem Ladengeschäft ganz gut darstellen. Wobei, ja, der Vergleich hinkt ein bisschen. Mein Vermieter konnte mit dem Wort Unverpacktladen nichts anfangen, am Anfang. Das war, also das, er konnte sich das nicht vorstellen, was das ist und hatte natürlich, glaube ich, auch ein Stück weit letztendlich Angst, dass der Laden schneller wieder zumacht, als dass er offen war. Und einfach mal was probieren oder zu merken, okay, da sind jetzt junge Gründer, so wie du und ich, wir wollen hier was reißen. Ein Stück weit das einfach auszuprobieren. Und mein Vermieter hat mir dann das Vertrauen geschenkt, ist auch mit mir den Weg gegangen, wofür ich immer noch mega dankbar bin. Ich weiß nicht, ob es seitens der Stadt... Letztendlich kenne ich jetzt die Gründe, die ich vor 3 Jahren nicht kannte.
Ja, und jeder schaut ja von außen drauf und sagt, hier in Herrenberg steht alles leer.
Ja, und die Stadt ist schuld.
Und die Stadt ist schuld. Stadt ist schuld, genau. Am besten noch der Oberbürgermeister persönlich. Der ist schuld.
Ja.
Oberbürgermeister Sprissler ist dafür verantwortlich, dass alles leer steht. Ne?
Ja. Und es ist es letztendlich nicht. Wir haben Leerstand, glaube ich, weil viele einfach sich scheuen, jemanden wieder was zu vermieten und dann vielleicht wieder Angst haben, dass es nach einem halben Jahr wieder zu ist. Und ich weiß nicht, ob es ein Stück weit zu viel Aufwand ist oder zu viel Scherereien, aber das verwehrt halt, glaube ich, der Stadt so viel Potenzial, weil letztendlich sind dann die Eigentümer, die nicht mehr vermieten möchten, mal ganz davon abgesehen, ob sie körperlich oder physisch noch in der Lage sind, etwas herzurichten oder so.
Ja.
Aber ja, die sind dann dafür verantwortlich, dass dann eben in dieser Stadt dieser Leerstand herrscht. Und ich weiß nicht, ob man da auch ein Stück weit sensibilisieren muss, weil der Stadt sind die Hände gebunden, die können ja die Leute nicht enteignen.
Ja, genau so ist es. Ja. Ich sehe das ganz genauso wie du. Also mir blutet auch das Herz, wenn ich durch viele Straßen gehe. Ja. Ich glaube auch, die Gründe zu kennen, die sind mit Sicherheit vielfältig und es sind nicht nur auch immer die Vermieter, die nicht vermieten möchten. Das ist eine Vielzahl, ein ganz bunter Blumenstrauß an Gründen. Einer ist aber mit Sicherheit, dass die Leute halt sagen, eben, wir haben keinen Grund zu vermieten, sei es finanziell oder wir müssten so viel renovieren, dass sich das gar nicht mehr lohnt.
Ja.
Ich glaube, man müsste die Leute einfach irgendwie abholen und ihnen einen Anreiz schaffen zu vermieten. Keinen monetären jetzt vielleicht, aber ihnen irgendwie das einfacher zu machen, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ey, ich hänge ein Schild in meinen Laden und sage, Fläche zu vermieten.
Richtig.
Weil, sind wir auch mal ehrlich, und da sind mit Sicherheit unsere beiden Vermieter vorbildlich, mit beiden können wir sprechen, mit beide können kommen uns sehr entgegen als junge
Definitiv.
Gründer.
Ja.
Beide helfen und unterstützen, wo sie nur können, und solche Leute brauchst. Und da ist schon die Frage, wie kann man Leuten, denen Immobilien hier in der Stadt gehören, einen Anreiz bieten zu sagen, ja, wir möchten auch sowas, wir möchten auch irgendwie Leute unterstützen bei dem, was sie da tun.
Ja.
Jetzt vielleicht keine großen Ketten, aber wie können wir irgendwie Individuen und kleine, schöne Ladengeschäfte wieder zurück in die Stadt bringen? Welche Modelle können wir da gemeinsam mit den Vermietern fahren und es ihnen auch so angenehm wie möglich zu machen? Also mehr oder weniger auch ein Kümmerer für Vermieter oder Vermieterinnen vielleicht zu haben, die sagen, ey, pass auf, du sagst nur ja und alles andere machen wir für dich. Und die Kohle kommt von Monat für Monat. Mhm. Dazu fördern wir vielleicht von der Stadt noch ein bisschen was.
Ja.
Dann bekommst du da vielleicht noch so eine überdurchschnittliche Miete vielleicht sogar. Wäre schon schön, wenn man so Themen angehen könnte.
Letztendlich schau mal deinen Vermieter an, der dir hier gesagt hat, was, du willst ein Pop-up machen? Hier, bitteschön, mach.
Ja.
Mein Vermieter stand mit mir 2 Monate im Laden, hat mit mir Wände gestrichen, irgendwas verspachtelt, Elektrik neu gemacht.
Ja.
Also das ist definitiv nicht selbstverständlich.
Und, nee, ganz genau. Also wie du schon sagtest, da können wir beide auch nur dankbar sein, dass wir solche Leute Leute getroffen sind.
Ja, weil ich sage es dir ganz ehrlich, und das habe ich damals auch meinen Vermietern gesagt, ich traue mir gerade selber nicht zu, einen Mietvertrag für 5 Jahre zu unterschreiben.
Mhm,
Ich habe ganz offen gesagt, es ist nicht, dass ich der Idee nicht traue, aber ich weiß einfach nicht, wie sie es entwickelt. Klar, es haben jetzt 600 Leute beim Crowdfunding mitgemacht, aber wie viel kommen am Ende wirklich?
Klar, logisch.
Und habe ich auch ganz ehrlich von Anfang an mit offenen Karten mit meinen Vermietern drüber gesprochen. Habe gesagt, mir tut es gerade, also ich habe Bauchschmerzen bei dem Gedanken, für 5 Jahre zu unterschreiben. Und ich weiß, dass das eigentlich so die unterste Grenze bei Gewerbeeinheiten ist, wenn nicht sogar 10 Jahre.
Ja.
Ich hab von Anfang gesagt, ich würde ihnen nichts lieber als das versprechen, dass ich hier mindestens 10 Jahre bin.
Ja.
Natürlich würde ich das wollen, aber ich weiß es nicht. Und den Weg sind sie dann auch mit mir gegangen, und als dann mein Vermieter und der Sohn des Vermieters mit mir im Laden standen und Melli, die Wand müssen wir noch verspachteln und keine Ahnung. Und ich denke, und im Nachhinein stehe ich jetzt im Laden und denke mir, wie würde diese Wand jetzt aussehen, wenn ich die beiden nicht gehabt hätte, weil ich hätte einfach ein bisschen weiße Farbe drüber gepinselt.
Klar.
Passt schon.
Ja,
passt. Ja, klar.
Ja,
und dann alte Löcher noch irgendwie rausgebröckelt.
Ja, definitiv.
Ich weiß nicht, ob wir zwei mit unseren Ideen oder mit unserer Art des Gründens vielleicht auch ein Stück weit wachrütteln können, auch bei Vermietern, die aktuell nicht vermieten.
Also es wäre schön, ne? Ohne uns beiden da oder ohne mir jetzt zu großen Einfluss oder Einflussmöglichkeiten beimessen zu wollen, aber es wäre schön, so leading by example, also quasi zu sagen, hey, es kann funktionieren, wenn das Ganze Hand in Hand geht, Vermieter, Stadt, Gründer oder Gründerin, muss ja auch nicht mal ein Gründer sein, es können ja auch alteingesessene Geschäfte hier zurück in die Stadt kommen.
Ja.
Warum versucht man nicht auch mal irgendwie von der grünen Fläche vielleicht was in die Stadt zurückzubringen. Ein Modell, das halt vielleicht aus der Stadt raus ist, weil es früher richtig war, und heute wieder zurück in die Stadt bringen, weil heute ganz andere Möglichkeiten der Mobilität auch gegeben sind. Und zu sagen, ey, man denkt die Modelle neu. Ja. Also warum nicht irgendwie ein Elektrofachgeschäft in die Stadt zurückbringen oder ein Mini-Baumarkt oder sowas. Ich glaube, da muss man echt auch innovativ und kreativ denken.
Richtig.
Ja. Zurück zu deiner Situation. Mhm. Ich glaube, das passt jetzt an der Stelle ganz gut. Du stehst plötzlich alleine da und hast außer deinen überragenden und netten Vermietern eigentlich niemand mehr, der mit dir dieses Ding schmeißt.
Genau. War natürlich im ersten Moment nicht so ein schönes Gefühl. Mhm. Aber aus den besagten Gründen, also das hat mich angespornt, zu sagen, okay, ich mach's nicht, alle kriegen ihr Geld zurück und ein halbes Jahr später steht dann da ein anderer Unverpacktladen in Herrenberg und es ist nicht meiner.
Ja.
Und dieses, also das, so ein kompletter Schauer ist durch meinen Körper gegangen, dachte ich so, nee.
Ja, der treibt an, ne?
Der treibt an, weil ich mir denke, wir drei Mädels haben quasi diesen Grundstein gesetzt für einen Unverpacktladen in Herrenberg. Mhm. Und ich ziehe das jetzt durch, aus.
Ja.
Natürlich gab es Momente, und die gibt es auch heute noch, alles andere wäre gelogen, bis der Laden dann mal stand, was das für eine Prozedur ist. Also von Gewerbe anmelden über, wie soll der Laden überhaupt aussehen. Ich habe überhaupt kein räumliches Vorstellungsvermögen.
Ja.
Da nochmal herzlichen Dank an den Sohn meines Vermieters. Also der war quasi mein Schreiner, mein Innenausstatter, der war alles.
Ja.
Ich wüsste nicht, wie der Laden heute aussehen würde, wenn er nicht da gewesen wäre oder Zeit gehabt hätte. Es gab genug Momente, wo ich gedacht habe, Melli, bist du eigentlich irre? Du hast einen Job, studierst noch nebenher und jetzt meinst du auch noch, einen Einzelhandel in Herrenberg aufmachen zu wollen. Also ja, gab es genug schlaflose Nächte.
Ja. Und am Ende bist du halt auch einfach nur einen Schritt nach dem anderen gegangen.
Ja. Klar, man hat auch gemerkt, ich hab das ja auch dann ganz offen kommuniziert, dass die anderen beiden abgesprungen sind, also an die Crowd, die damals mitgemacht hat. Hab doch echt viel Support und Respekt, dass ich es jetzt alleine mache, mitbekommen. Aber man hat dann auch gemerkt, irgendwann mal wurden die Leute auch unruhig, weil sich einfach ein Dreivierteljahr später immer noch nichts getan hat, weil es eben so lange gedauert hat, bis ich eine Location gefunden habe, die dann zu dem Standpunkt, also zu dem Moment noch vermietet war. Ich musste erstmal warten, bis der alte Mieter rausgegangen ist. Und dann musste ich erstmal.
Der Blue Key, ne?
Genau, der Blue Key. Und dann musste ich ja erstmal noch einmal rundum sanieren, sozusagen.
Ja.
Und deswegen habe ich dann auch erst letztes Jahr im Mai eröffnet, mitten im ersten Lockdown.
Wir sagen nochmal ganz kurz, wo dein Laden sich eigentlich befindet.
Direkt am Marktplatz, quasi. Ja, zur Stuttgarter Straße hin, wo früher...
Also wir sprechen vom Herrenberger Marktplatz.
Natürlich.
Vielleicht gibt es auch Leute, die jetzt nicht so in einer Herrenberg-Bubble stecken wie wir. Also Marktplatz in Herrenberg, dem wunderschönen Marktplatz.
Mhm. Genau, mein Vormieter war der Blue Key, davor war ein O2-Laden drin und ganz früher zu unserer Jugend war dann Schlecker drin.
Der Schlecker, ja.
Der Schlecker,
ja.
Genau.
Und davor gab es noch diesen Laden, wie hieß der, Plus oder so, die hatten im Logo so eine, glaube ich, was war es, eine Kamille oder so.
Ihr Platz.
Ihr Platz?
Ihr Platz war das,
glaube ich,
eine Kamille.
Ja, irgendwie war das sowas, glaube ich, ganz drin, davor noch, ja, bevor es dann der Schlecker wurde. Und
ich
dann,
weiß immer nur, wenn ich mit der Mama in Herrenberg war, habe ich beim Schlecker ein ACE Multivitamin
gekriegt. Ja, klar, der Schlecker war. Und der hatte ja noch ganz viel, also mehr Fläche, als du ihn aktuell hast.
Der,
ne?
Ging komplett durch, das sind ja quasi zwei Häuser hintereinander und der ging komplett schlauchförmig. Nach hinten.
Ja.
So viel Platz habe ich jetzt nicht. Sind, ich glaube, 90 Quadratmeter, aber ich würde sagen, reicht auch fürs Erste.
Reicht erstmal, ne, um einen Anstoß zu machen.
Ja.
Du hast dich dann für die GmbH als Geschäftsform entschieden. Gab es da einen Grund oder war das für dich immer klar oder warum ist die ganz ohne GmbH entstanden?
Einfach aus dem Grund der persönlichen Haftung.
Mhm.
Also Stand heute ist es so, ich besitze nichts. Ich glaube, das Wertvollste, was ich besitze, ist mein iPhone. Mehr ist bei mir gerade nicht zu holen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich einfach die sichere Schiene fahren. Falls es in den Jahren irgendwas dann gibt, was doch wertvoller ist wie ein iPhone, Wollte ich einfach nicht, dass es.
Ich glaube, es kann dir auch niemand verdenken, dann plötzlich noch alleine dazustehen, ne, und zu sagen, wir sind nicht mehr zu dritt, sondern ich bin alleine und ich halte dafür im Zweifel den Kopf hin. Ich meine, Geschäftsführerin bist du ja trotzdem.
Richtig.
Und wenn du in dem Fall fahrlässig handelst, dann geht es dir trotzdem irgendwo an den Kragen. Aber so eine Mindestabsicherung zu haben, ist ja trotzdem wichtig und fair für dich. Ja, definitiv. Ja, jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück zum Lockdown 1 2020, hast du eröffnet im Mai?
Im Mai, genau. 28. Mai.
28. Mai ist dein erster Öffnungstag, das heißt, deinen ersten Geburtstag hast du auch schon hinter dir. Erzähl mal so von deinen Erfahrungen der ersten Tage. So, was ist passiert, als du das erste Mal den Ladenschlüssel rumgedreht hast? Wie war auch eigentlich so das Thema, oder wie bist du zu deinen Lieferanten gekommen zum Beispiel? Ne? Wie hast du das angegangen? Wie recherchiert man sowas? Wer Unverpackt beliefert und wie lief das alles so?
Ich bin mit ganz ohne Mitglied im Unverpackt-Verband. Das heißt, also Unverpackt-Läden können dort Mitglied sein, müssen aber nicht. Was ich aber jedem empfehlen würde, der einen Unverpackt-Laden eröffnet, dort Mitglied zu sein, weil da unfassbar viel Support von den anderen Läden kommt. Oder das sind auch mal diese Basics, so BWL-Grundlagen, Verträge liegen da ab. Auch was das Thema Flüssigkeiten umrechnen in Kilo zum Beispiel. Das sind ja auch lauter so Sachen, die einen Unverpacktladen betreffen. Und dort bin ich Mitglied und wusste somit auch direkt auf einen Blick, was eigentlich so die gängigen, wer die gängigen Lieferanten sind. Ich habe auch viel, klar, ich war in den anderen Unverpacktläden hier in der Region. Viele
also hast du das schon auch davor mal angeschaut? So.
Klar, genau. Viele der Unverpacktläden haben auch eine Website mit integriertem Online-Shop. Da siehst du auch immer die Lieferanten. Die habe ich dann alle fleißig angeschrieben. Und dann hast du irgendwie 20 Lieferanten und musst dann erstmal zusammenklamüstern, von wem du was nimmst. Ja, guckst nach den Preisen, musst aber überlegen, bei dem Lieferanten habe ich jetzt 500 Euro Mindestbestellmenge, beim anderen 400. Also da musst du immer so hin und her jonglieren. Genau, also das mit den Lieferanten ging eigentlich relativ zügig, die zusammenzusuchen. Als ich am 28. Mai das erste Mal den Schlüssel rumgedreht habe, war das quasi nur, der Laden war nur geöffnet für die Kunden, die den Testeinkauf gebucht haben.
Also Crowdfunding-Unterstützerinnen.
Genau. Und es war schon so viel los, also es waren auch so viele Menschen davor, jeder, der meinen Laden kennt, ich habe eine riesengroße Fensterfront, ich kam mir teilweise echt vor wie im Zoo, auch so ein bisschen, auch als wir umgebaut haben, die Leute immer gucken rein und winken und lachen und zeigen dir die Daumen, die haben sich schon die ganze Zeit gefreut und wann geht's los und ja, und ich habe auch so das Gefühl, dass mir Corona vielleicht auch so ein Stück weit in die Karten gespielt hat, weil es ist auch mal was Schönes passiert während einem Lockdown. Weißt du, die Leute standen davor, haben gesagt, oh, unverpackt und ach toll. Ja. Die standen die Schlange, die Stuttgarter Straße lang in der Schlange, weil damals war das auch noch pro Kunde, waren es 20 Quadratmeter im Laden. Gut, bei 90 Quadratmeter waren nicht so viele Menschen zeitgleich drin. Ja. Das war für mich auch gut, weil ich stand am Anfang auf Kriegsfuß mit meiner Kasse. Deswegen war ich sehr glücklich, dass nur vier Leute gleichzeitig rein durften.
Da hat der Hinterste in der Schlange nicht gesehen, dass die Kuppi an der Kasse schon wieder versagt.
Also ich glaube, ich habe pro Kunde am Anfang 5 Minuten gebraucht. Das war unsäglich. Das war echt irre. Aber ja, und dann am 29. war dann offiziell für alle offen.
Welcher Wochentag war das? Weißt du das noch?
Ich glaube, ein Donnerstag oder ein Freitag, ich bin mir gerade nicht sicher. Und klar, die erste Frage, die ich an den ersten 3 Tagen ungefähr 500 Mal gestellt bekommen habe, darf ich meine eigene Schüssel überhaupt mitbringen, weil man es ja aktuell nirgendwo mehr darf.
Und da wie dann funktioniert erst, das?
Wie funktioniert das, genau. Aber es war wirklich so die erste Frage, weil kurz vor Corona war das so schön zu sehen, du durftest endlich beim Bäcker, beim Metzger, an der Käsereitheke, durftest du überall deine eigenen Gefäße mitbringen und dann kam Corona, zack, bumm, Feierabend. Und jetzt musste ich halt erstmal erklären, ja, bei mir darfst du das, weil du selber füllst dir in dein eigenes Gefäß, du reichst es nicht über eine Theke oder sonstiges. Und somit ist das alles fein.
Wie hat sich's seitdem für dich entwickelt? Also jetzt so nach anderthalb Jahren, ich habe vorhin mit einer Kundin gesprochen, also vielleicht so der Transparenz halber, wir befinden uns hier in der Markthalle zum Interview an einem Samstag. Wir haben beide jetzt Samstagvormittag noch gearbeitet, nehmen hier jetzt den Podcast auf. Wie hat sich's für dich entwickelt? Viele Leute fragen ja immer so, und wie laufen die
Wie
Geschäfte?
laufen die Geschäfte?
Ja,
Klassische Frage.
was würdest du antworten?
Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch oft gesagt, gerade am Anfang, wenn man während dem Lockdown eröffnet, hat man keine Erwartungen. Da hofft man, dass man am Ende des Monats den Vermieter die Miete überweisen kann und man seine Rechnung bezahlen kann. Und davon war ich echt weit entfernt, weil, muss man auch dazu sagen,
Positiv weit
positiv
entfernt.
weit entfernt, genau, danke. Ich gehörte zum Lebensmitteleinzelhandel oder gehöre immer noch dazu. Ich bin immer noch, wie es immer so schön heißt, systemrelevant. Ich hatte die ganze Zeit offen und es gab gerade am Anfang der Pandemie keine anderen Orte, wo die Leute hingehen konnten. Also man konnte sich ja nur noch zum Ratschen quasi im Supermarkt
Ja, ja,
treffen, weil
ja,
alles zu oder alles, was Spaß hatte oder Spaß macht, hatte zu. Und von dem her, ich habe es ja super pessimistisch geplant und es wurde
Darf
echt
ich da
übertroffen.
kurz einhaken? Du sagst, man hat ja eigentlich außer dem Einkaufen keinen Spaß mehr gehabt zu der Zeit. Welchen Stellenwert misst du dem Einkaufserlebnis beim Unverpackt-Einkaufen zu? Also kommen Leute jetzt vielleicht auch nicht nur, weil sie der Umwelt was Gutes tun, indem sie Plastikmüll sparen, sondern vielleicht auch, weil sie das toll finden als Einkaufserlebnis zu
Ja,
dir?
definitiv. Also das kriege ich auch ganz oft als Feedback. Das ist nicht durch die Gänge geschoben werden, wie jetzt in großen Supermärkten. Das ist sich wirklich bewusst Zeit lassen. Es dauert ja auch allein schon länger, bis du bei mir die Kürbiskerne findest, weil ich habe nicht 20 Stück im Regal, sondern ich habe nur eine Sorte Kürbiskerne. Und man merkt es auch, die Leute laufen mit einer Ruhe durch diesen Laden. Da geht keiner hastig rein. Also ich glaube, der Durchschnittskunde verbringt, glaube ich, 10 Minuten mindestens bei mir. Mein Laden ist ja jetzt wirklich nicht groß. Und da wird durchgeguckt und ganz oft wird gesagt, ach Melli, du hast schon wieder was Neues im Sortiment und das freut die. Es ist nicht so, man läuft jetzt zum 8. Mal rein, das sieht beim 8. Mal immer noch gleich aus, sondern ach guck mal, jetzt hast du das neu und das neu und was die Kunden auch ganz arg freut. Wir haben so eine kleine Wunschliste. Wenn jetzt irgendwas fehlt, ich weiß nicht. Sesam hatte ich am Anfang nicht im Sortiment. Und dann führen wir eine
Geschält oder
Strichliste. Oh,
ungeschält?
du schon wieder. Ich glaube, sie sind geschält, oder? Ja, genau.
Ein kleiner Insider,
Running
Entschuldigung.
Gag. Nee, und wir sagen dann immer, wir haben eine Wunschliste, da schreiben wir das auf. Und wenn sich jetzt noch ein paar Leute finden, dann nehme ich das ins Sortiment. Und dann diesen Moment zu erhaschen, wenn du den Kunden siehst. Ach, ihr habt jetzt Sortiment, ihr
Wenn du
habt
es
jetzt ins
wirklich hast,
Sortiment genommen, den Sesam und den habe ich mir auch
fühlt man sich
gewünscht.
wahrgenommen
Ja,
auch als Kunde,
genau.
ne? Ja.
Und das sagen wir auch allen Kunden. Ich kann jetzt nicht 20 Kilo Sesam bestellen, nur weil ein Kunde es möchte. So
Klar.
funktioniert es eben
Ja.
nicht. Aber das merkst du so, die laufen durch. Ach, guck mal, und jetzt hat sie Senf im Glas und jetzt gibt es Nuss-Nougat-Creme. Ach, die Handcreme hattest du das letzte Mal aber noch nicht und das freut die. Ich hatte am Anfang echt Angst, das würde eher Kunden überfordern, wenn Sachen ständig irgendwo anders stehen oder neu dazukommen. Aber es freut sie eher.
Ja. Um jetzt wieder anzuknüpfen an, bist du zufrieden? Also ich höre da schon raus, es lief besser, als es dir erhofft hattest,
Ja.
erhoffen konntest.
Ich durfte ja noch einen Businessplan schreiben für die Bank, weil mit den 40.000 Euro
Ja,
hat es
klar.
einfach nicht gereicht.
Naja, logisch.
Und als ich nach einem Jahr mal so meinen Businessplan angeguckt habe, dachte ich mir, ach je, Melli, du warst aber ziemlich pessimistisch. Aber man hatte halt kein Gefühl. Und wenn man halt ständig gesagt bekommt, Herrenberg ist eine tote Stadt und da geht nichts und wie kannst du in Herrenberg überhaupt gründen, bist du irre, dann hast du noch so ein paar Facebook böse Menschen, die sagen, nach einem Jahr ist die eh wieder weg. Naja, dann planst du halt eher lieber ein bisschen pessimistischer und dass es gerade so hinhaut und jeder Euro, der dann mehr dazu kommt, ist gut.
Haben dir in
Also
meinem Umfeld viele Leute davon abgeraten, das zu machen?
ich würde nicht sagen, sie haben mir abgeraten, aber sie haben es schon kritisch hinterfragt. Also ist jetzt keiner da gewesen, der gesagt hat, bist dir sicher? Oder warum Herrenberg? Ganz viele klassische Frage, die auch oft gefragt wurde, warum nicht in Nagold?
Mensch, gesagt, meine erste Zweigstelle, muss ja auch was übrig bleiben.
Jetzt sagen auch ganz viele, den zweiten kann ich deine Nagel
aufmachen.
Ja,
genau. Ja.
Klar,
ja,
na, natürlich.
Ja, klar.
Stimmt, Sonntagnacht zwischen 1 und 2 Uhr.
Wenn du deinen Master dann fertig hast, dann hast du wieder ein bisschen Kapazität.
Dann habe ich eine halbe Stunde mehr am Tag Zeit, genau. Ja, aber es war wirklich so, es wurde so kritisch hinterfragt, aber nicht so, das kann ich nicht, schon gar nicht alleine, das geht nicht.
Ja.
Meine Eltern standen da die ganze Zeit hinter mir. Die haben gesagt, wenn du das machen willst, dann mach. Wir unterstützen dich. Sie haben jetzt beim Ladenbau nicht unterstützen können, weil es war, wie gesagt, mitten im Lockdown. Da durften, glaube ich, im Raum nur 2 Menschen sein. Das ist dann halt schwierig.
Und Ladenbau ist ja jetzt auch nicht so, was jeder einfach mal so kann.
Ja, aber so streichen oder keine Ahnung. Ich habe auch nur irgendwelche Handlanger-Tätigkeiten gemacht. Man sieht im Laden ganz genau, wo ich die Hand angesetzt habe.
Also. Wir sagen jetzt nicht, wo.
Nein, besser nicht. Das dürfen die Kunden selber rausfinden. Nee, aber es ist schon auch teilweise dieser negative Vibe gegenüber der Stadt, wo ich dann echt gedacht habe, nö.
Schon sau schade auch, ne?
Total. Ja. Also total. Ich bin jetzt hier und dachte mir, zumal ich ja auch keinen Bezug zu Nagold zum Beispiel habe. Also ich bin hier zur Schule gegangen, wie gesagt, ich habe hier Volleyball gespielt. Ich kenne mich in Herrenberg aus, aber ich wüsste, Nagold.
Ja, ich finde es auch saumäßig schade, gerade dass Herrenberg so schlecht über sich spricht, oftmals. Mhm. Also nicht alle, klar.
Ja.
Aber dass hier so der Tenor in der Stadt eigentlich eher ist, ey, Melli, mach deinen Laden doch lieber in Nagold auf, weil hier in Herrenberg wird es schwierig. Ne? Ja. Also, das ist schon krass.
Und jetzt
bin ich auch jemand, der total dagegen ankämpft und sagt: Nee, hier in Herrenberg geht was, wenn man das richtige Angebot macht. Richtig. Klar, wenn du jetzt halt irgendwie, wenn du halt nochmal eine Dönerbude aufgemacht hättest, dann wäre es halt wahrscheinlich. Dann wäre es halt wahrscheinlich schwierig geworden. Ja, oder halt einfach nichts Besonderes gemacht hättest, ohne jetzt so viel Herzblut reinzustecken, wie du es getan hast, dann wäre es schief gegangen. Ja. Aber Herrenberg, es gibt die Leute hier, die Lust haben auf ihre eigene Stadt. Ja. Man muss sie nur lauter sprechen lassen oder sie dazu bringen, lauter zu sprechen, indem du ihnen solche Angebote machst, wie wir es versuchen zu tun.
Richtig. Und wenn man jetzt so die Kunden fragt, woher sie kommen, ich bin ja neugierig, ich will natürlich wissen, woher meine Kunden kommen. Ja. Und dann sind welche aus Nagold da.
Triumph.
Da sagt der Nagold immer, weißt du, in Nagold haben wir sowas nicht. Ja, ich komme voll gerne nach Herrenberg. Ja. Also Herrenberg ist toll. Und dann erzähle ich immer den Kunden, die Herrenberger selber stänkern manchmal schon gegen die Stadt. Und dann sagen die Nagold auch, wir verstehen es nicht. Ihr habt doch alles hier. Ihr habt sogar einen Unverpacktladen und das und das und Sell.
Ja, also ich kriege das auch mit hier in meinem Laden. Mhm. Also auch, wir haben ja in Herrenberg jetzt durch diesen Wohnmobilstellplatz tatsächlich auch einige Touristen über den Sommer gehabt. Auch da ist das einhellige Feedback, wie schön unsere Stadt doch ist. Und dass es eigentlich alles hat, was man jetzt so in einer kleinen bzw. mittelgroßen Stadt erwarten dürfte, könnte.
Ja.
Klar, wir haben nicht die großen Ketten, aber dafür kommst du auch nicht in unsere Stadt. Du kommst erstens, weil es schön ist.
Richtig.
Rein architektonisch, rein vom Fachwerk her und weil es die inhabergeführten Geschäfte gibt, den kleinen Einzelhandel, der dir das besondere Einkaufserlebnis bieten kann. Weiter im Kurs, also einen guten Start gehabt und jetzt so über alles eigentlich auch sehr zufrieden. Ich habe mir jetzt eine Frage notiert, die ist vielleicht sehr hochgestochen, beziehungsweise die hört sich so schwer an, aber was bedeutet dir dein Laden heute?
Selbstverwirklichung. Das ist gerade das erste Wort, das mir in den Sinn gekommen ist. Was unfassbar viel Spaß macht, aber auch auf der anderen Seite eine sehr hohe Verantwortung ist. Ich kann Dinge einfach ausprobieren. Ohne, jetzt gehe ich zu meinem, ich sage es immer so schön, sozialversicherungspflichtigen Job. Ich muss nicht die Hierarchiestufen hochklettern, um zu fragen, ob ich irgendwas bestellen oder machen darf.
Ja.
Sondern wenn ich das in meinem Rahmen abstecken kann, das Risiko, dann probiere ich Dinge aus.
Ja. Und Trial and Error.
Richtig. Ja. Und das ist ein Stück Selbstverwirklichung. Ich kann es probieren, ich nehme was ins Sortiment. Wenn es fliegt, fliegt. Wenn nicht, fliegt es raus. Und das macht unfassbar Spaß, auch die Kunden zu sehen, wenn du merkst, die kommen gerne hierher, die kommen auch rein und es kommen auch Kunden rein, die sind einfach nur zum Schwatzen da. Und es ist auch super. Ja, also ich nehme jedes Gespräch mit.
Und schön, ne?
Total. Ja, oder auch wenn du dann, was mir halt auch wichtig ist, und das gebe ich auch immer meinen Kolleginnen im Laden mit, mir ist es wichtig, dass sie sich auch ein Stück weit daran erinnern, wenn der Kunde mal was Neues probiert hat. keine Ahnung, du kommst jetzt zu mir ins Laden,
Ins Laden.
Kommst du mir in den Laden und probierst jetzt mal ein festes Shampoo aus. Mhm. Und wenn du das nächste Mal kommst, frage ich dich, Tim, wie war das mit dem Shampoo? Bist du zufrieden, bist du nicht zufrieden? Und wenn du nicht zufrieden bist, dann auch okay. Ja. Und vielleicht hast du auch was falsch gemacht in der Anwendung oder keine Ahnung. Aber
ich bin zufrieden, unbezahlte Werbung, habe tatsächlich ja schon mal festes Shampoo von dir gehabt. Ich kann so vielleicht so viel sagen, in dem Moment, in dem ich das feste Shampoo das erste Mal in meiner Dusche benutzt hatte, hat das Badezimmer 4 Wochen lang sehr intensiv, aber sehr gut gerochen.
Dann war das eine Seife eines Stuttgarter Unternehmens?
Eines Startups könnte man es auch nennen.
Ja, verstehe. Ja.
Bläuliche Seife.
Bläulich? Aber sieht sie aus wie ein Brocken.
Einen Brocken, den man zum Duschen nutzt.
Ah ja,
nutzt.
Brocken, den man zum Duschen... Mhm.
Ja. Unbezahlte Werbung. Aber cool. Also war das erste Mal, dass ich so ein Ganzkörper-Shampoo fest genutzt habe. Und echt auch mal eine ganz andere Erfahrung. Aber auch da, weil ich es halt einfach mal ausprobiert habe. Ne?
Richtig. Ja. Und es ist ja per se das Schöne am unverpackten Einkaufen. Du musst nicht direkt 1 Kilo Linsen kaufen oder 500 Gramm Mandeln oder ähnliches. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, oh, ich hatte noch nie rote Linsennudeln. Dann nehme ich mir jetzt mal eine Handvoll.
Ja.
Und wenn es geschmeckt hat, nehme ich die das nächste Mal nicht. Wenn nicht, dann probiere ich das nächste Mal die Kürbiskernnudeln. Mhm. Und das ist halt das Schöne.
Ja, stimmt. So habe ich es eigentlich auch noch gar nicht gesehen.
Also
klar, ich kenne die meisten Produkte.
Probierle. Genau.
Ja, Probierladen. Ja. Also auch das ist total spannend, ne? Weil, wie du schon sagtest, du gehst halt in den Supermarkt und kaufst direkt die Riesenpackungen, ohne dass du eigentlich weißt, ob es dir schmeckt, wenn du mal was ausprobieren möchtest.
Oder du hast halt Angst, die Hürde zu gehen, weil du Angst hast, keine Ahnung, der Freiburger Nussmix bei mir zum Beispiel ist teuer. Mhm. Und wenn du nicht weißt, ob es dir schmeckt, kaufst du es halt nicht. Mhm. Und hier nimmst du jetzt halt mal 5, 6, 7 Stück, kannst du dir ja rauslassen. Ja. Und dann weißt du, okay, schmeckt mir.
Ja.
Und beim nächsten Mal kann ich dann mehr davon kaufen.
Ja. Ja. Ich finde, teuer ist immer so ein, das klingt immer so, so danach, als ob du zu viel für das bezahlst, was du bekommst.
Ja.
Ich habe noch keinen besseren Begriff dafür gefunden, aber teuer ist so negativ behaftet, ne?
Es ist eigentlich das, was das Produkt wert ist, sind wir nicht, dieses Wort gibt es nicht.
Wir Deutschen sind ja sowas von verzogen, was Lebensmittelpreise angeht.
Richtig.
Ist schon brutal und da kämpft man als jemand, der im Lebensmitteleinzelhandel arbeitet, schon auch enorm mit.
Es wird auch ständig verglichen. Also ich muss mich auch oft dem Vergleich stellen.
Warum mit dem Aldi-Studentenfutter aus der Packung.
Ja, auch oft. Es wird ja auch oft Bio mit Bio verglichen. Ja. Also warum ist das Aldi-Bio-Studentenfutter günstiger wie mein Bio-Studentenfutter?
Ja.
Und es sind lauter so Diskussionen oder Gespräche, die man führen muss. Man muss halt aufklären, es gibt Bio und Bio. Wie bei allen Dingen.
Ja.
Und man darf auch nicht vergessen, das sind große Ketten im Hintergrund, die halt richtig schön die Preise drücken und ja, ich bin ein kleiner, süßer Unverpacktladen in Herrenberg, der mit einem Verband versucht, auch bessere Preise irgendwie an Land zu ziehen.
Durch gemeinsames Einkaufen?
Genau, also auch mit Rahmenverträgen und Ähnliches.
Hm. Geht da schon was so in die Richtung oder ist es aktuell noch schwierig?
Aktuell geht es eher in die Richtung, dass wir immer mehr Lieferanten versuchen, auf Pfandsysteme, also eher so in die Richtung, da ging es seltener um Monetäres.
Mhm.
Wir haben es schon geschafft, dass ein Lieferant die Mindestbestellmenge gesenkt hat, aber jetzt nicht, dass wir große Mengenrabatt bekommen haben für irgendwelche Produkte, sondern es ging jetzt eher darum, mal die Lieferanten zu lenken, mehr auf Pfandsysteme umzusteigen.
Cool.
Und da tut sich auch gerade echt gewaltig was.
Ja.
Also man merkt es schon. Ich bin froh, dass ich ein großes Lager habe. Bei mir türmen sich die Pfandeimer bis unter das Dach.
Ja. Ja, das ist klar. Und jeder, der mal hinter einen normalen Supermarkt geschaut hat und dort die großen Abfallcontainer sieht, der weiß, was da eigentlich auch an Großgebinde-Verpackungen drin landet, ne? Und jeden Tag abgeholt werden muss, weil es halt nicht mit dem Pfandsystem eingeliefert wurde.
Richtig.
Also da existiert jede Menge Potenzial.
Luft nach oben hat's, das stimmt.
Luft nach oben hat's. 2 Fragen habe ich noch an dich, Maddie.
Mhm.
Und zwar das erste, du hast jetzt über deine Kolleginnen gesprochen.
Mhm.
Jetzt klagt ja aktuell jeder so ein bisschen über Personalmangel und von Fachkräften will ich da gar nicht sprechen, weil es gibt halt wahrscheinlich noch keine Fachkräfte für Unverpacktläden. Aber wie gestaltet sich für dich die Personalsuche? War es schwer oder war es eigentlich relativ einfach, weil du ein Unverpacktladen bist und eben doch ein besonderer Laden bist. Also glaubst du, man kann Leute oder auch bessere Leute bekommen mit einem besonderen Ladenkonzept?
Das waren jetzt mehrere Fragen, Tim.
Nimm dir Zeit für jede einzelne und drösel sie auf, wie du es möchtest. Also fange ich vielleicht mal so an. War es schwer und dann war es schwer, ja? Warum war es schwer? Oder war es schwer,
so an,
nein?
Wie ich möchte, das ist mir zu kompliziert.
Okay, Entschuldigung.
als es klar war, dass ich gründe und alleine bin und den Laden eröffne, habe ich schon echt viele Mails bekommen. Mhm. Echt viele E-Mails, wo drin stand, ich möchte mit einsteigen als Geschäftsführer, Geschäftsführerin.
Okay, krass.
Ich möchte dort gern arbeiten, als Aushilfe, als Teilzeit, als Vollzeit, das gab's alles. Und ja, Klein Melli wusste nicht, kann ich mir überhaupt jemanden leisten. Und ich habe ja auch die ersten Monate war ich komplett alleine, stand 5 Tage die Woche im Laden drin. Noch mit.
Ist Auszeit genommen, ne, bei deinem Job.
Genau, ich habe quasi 3 Monate, ein Sabbatical heißt das heutzutage, genommen, um halt eben komplett den Laden aufzubauen. Und ich habe auch von Anfang gesagt, ich muss den Laden erstmal selber verstehen, bevor ich jemand anderes einlerne. Mhm. Also auch gerade das mit die Schütten auffüllen, Hygienekonzept, Kassenabrechnung. Also wie gesagt, ich hasse ja die Kasse, von dem her. Musste ich erstmal selber verstehen, wie es funktioniert. Und es standen auch viele Leute im Laden, die dann auch noch gesagt haben, ja, suchen Sie noch jemanden und das ist so ein tolles Konzept und Ihnen ist Nachhaltigkeit auch wichtig. Also da konnte ich mich echt nicht beklagen, aber bei nur ganz wenigen hat es irgendwie Klick gemacht. Mhm. Und man darf nicht vergessen, ich habe jetzt 3 Kolleginnen, die mich im Laden vertreten und das sage ich auch bewusst, die vertreten mich im Laden, weil wir sind immer alleine da, weil ich eben noch meinen Job nebenher habe. Ich habe 25-Stunden-Vertrag jetzt. Es war von Anfang an klar, ich brauche da Leute im Laden, die auch verstehen, an dem Tag, wo ich im Laden bin, bin ich der Chef. Ich habe hier die Verantwortung und ich kann kein graues Mäuschen oder einen schüchternen Kerl an die Kasse stellen, der sich hinter der Kasse versteckt und nur hofft, dass 18 Uhr ist, damit er wieder den Riegel rumdrehen kann. Die sind der Chef an dem Tag und die haben mein vollstes Vertrauen, die haben aber auch die volle Verantwortung, dass dieser Laden funktioniert und dann halt Leute zu finden, denen du auch mit gutem Gewissen dein Baby in die Hand drückst. Du legst denen einen Schlüsselbund in die Hand und sagst, hier, du bist jetzt hier am Drücker und ich vertraue dir. Das war bei wenigen so der
Fall. Fällt es dir schwer bei denen, die du gefunden hast?
Nein.
Also nicht?
Nein.
Ja. Weil es gibt ja auch viele, die nicht loslassen können.
Ne? Nee. Es war für mich von Anfang an klar, als ich gesagt habe, ich mache den Laden alleine, es wird nur in dem Konstrukt funktionieren.
Klar, logisch. Wie sonst?
Ich kann nicht auf Ewigkeiten Sabbatical machen. Ich kann nicht hinten im Laden arbeiten, weil es ist arschkalt, die Wände sind dünn wie Papier, ich kann mich nicht konzentrieren. Und auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie, ich will nicht, dass die Kolleginnen denken, ich belausche die, weil ich bin ja direkt einen Raum weiter. Verstehe und nicht, dass sie irgendwie denken, ich höre denen die ganze Zeit zu, was die da machen. Ja. Also das fände ich selber, wenn ich Leute gerade an der Kasse einlerne, neue Mitarbeiterin oder neue Mitarbeiter, wenn die mir über die Schulter schauen, kriege ich schon Panik.
Also. Hast du also, du trennst es dann auch physisch und bist nicht da, wenn du nicht da bist.
Genau, genau. Ich bin jederzeit erreichbar. Wir kommunizieren ständig, können mich anrufen per WhatsApp. Also wir sind ständig in Abstimmung, wenn irgendwas irgendwie unklar ist oder ähnliches oder irgendwas nicht richtig läuft, bin ich immer da, aber halt eben nicht vor Ort. Und da halt wirklich die passenden Leute zu finden und ja, zu sagen, wenn du an dem Tag arbeitest, bist du die Einzige. Ich bin nicht da. Und dann hast du dann schon in den anderen Gesichtern, sage ich jetzt mal, die ich nicht eingestellt habe, so, ach so, ich bin komplett alleine. Und dann weißt du halt, okay, dir überlasse ich nicht meinen Laden 9 Stunden lang.
Klar. Genau. Aber bist jetzt happy, so wie es läuft und auch mit den Leuten, die du gefunden hast und bist, siehst dich auch gut aufgestellt? Oder?
Ich habe eine starke Truppe. Jede einzelne ist anders wie die andere und das finde ich auch gut. Jeder hat irgendwie ihre eigenen Ideen, ist auf ihre Art und Weise kreativ, sieht auch Dinge anders und ich glaube, das ist auch unser Trumpf, weil ich glaube, wenn du 5 Tage jeden Tag am selben Ort bist, du wirst irgendwann mal ein Stück weit betriebsblind.
100%.
Ich meine, du weißt, wie es ist.
Und was mir auch oft bei mir selber auffällt, am ersten Tag stört mich vielleicht noch eine Sache, die ich dann aber nicht erledigt bekomme. Am zweiten Tag komme ich zwar wieder zurück in den Laden, die Sache stört mich auch immer noch, die stört mich aber schon nicht mehr so sehr wie am ersten Tag. Und am dritten Tag ist die Sache immer noch nicht erledigt. Sie stört mich aber gar nicht mehr.
Ja.
Und auch das nervt mich dann massiv, wenn mir das wieder einfällt. Ich sage, ach, eigentlich wollte ich das schon seit 5 Tagen erledigt haben. Aber das bringen Kolleginnen und Kollegen mit, die sagen, hey, also wie sieht's denn hier aus? Könntest du mal wieder saugen? Das ist ganz banal, ne?
Ja. Ja.
Und ich sehe das schon gar nicht mehr und werde dann darauf wieder hingewiesen, was auch super gut ist.
Also eine Kollegin, die verwirklicht sich ja in meinem Schaufenster. Ich glaube, wenn ich sie nicht gehabt hätte, würde da genauso nichts stehen. Da wäre nichts.
Ja.
Eine andere Kollegin, die hat einen super Blick für, guck mal, in der Ecke muss man nochmal irgendwie rausfegen oder ich schreibe dir nochmal die Kreidetafel neu, weil ein kleines Kind da mit den Händen die Kreide komplett verwischt. Ich sehe das irgendwann mal.
Klar,
man sieht es nicht mehr.
Ja.
Und von dem her bin ich da echt mega happy.
Ja. Und da siehst du ja auch mal, wie wichtig eigentlich es ist, Diversität im Team zu haben und nicht nur 4 Mellies, 4 Ersatzmellies einzustellen.
Es bedarf halt ein Apparat an Organisation, gerade wenn ich selber nicht da bin. Also wir haben eine App, wo ich quasi immer To-Dos reinschreibe, weil am Anfang haben wir es mit Post-its gemacht, da war es eine riesen Zettelwirtschaft. Wir haben hinten ein Whiteboard.
Die Kasse zugeklebt.
Oh, hör mir auf. Ich habe hinten, wir haben so ein kleines Büro, da ist ein Whiteboard, wo wir zum einen aufschreiben, was aufgefüllt werden muss. Wenn Kunden irgendwelche Bestellungen haben, kleben wir das dahin. Und ich habe auch eine Zeit lang immer To-Dos noch für jeden Einzelnen auf Post-its geschrieben. Das war ein heilloses Chaos. Ja. Irgendwann mal lagen sie auf dem Boden, weil der Kleber nicht mehr richtig hing. Und deswegen, und jetzt hocke ich daheim und dann fällt mir noch ein, ah Mist, ich wollte ja noch, keine Ahnung, Geschenkkörbe packen oder so. Dann schreibe ich das der jeweiligen Person in ihre Inbox sozusagen.
Ja. Was nutzt du da?
Trello.
Bist du zufrieden?
Doch, ja. Da hat jede einzelne Kollegin quasi ihre Box und wir haben auch für jeden Tag quasi eine To-Do-Box. Dinge, die einfach wiederkehrend sind. Mhm. Jeden Samstag musst du den Müll leeren, Kasse putzen, ähnliches.
Ja.
Und so, weil ich dann halt auch einfach, ich habe es gemacht, weil irgendwann mal wusste ich nicht mehr, habe ich das auf dem Post-it geschrieben oder nicht. Ich bin ja selbst nicht vor Ort. Und dann schreibe ich der Kollegin nochmal, sag mal, habe ich das auf dem Post-it geschrieben? Ja, du hast es auf dem Post-it geschrieben. Und so sehe ich es in der App und sehe dann auch, wenn das To-Do erledigt ist.
Ja,
und dann ist es auch für mich
abgehakt.
Ja,
sehr cool. Jetzt habe ich dir gesagt, ich habe noch eine Frage. Eigentlich sind es noch mehrere, weil wir haben auch noch Hörerfragen. Aber abschließend jetzt vielleicht mal so zu unserem Dialog. Wo siehst du deinen eigenen Laden in, sagen wir, 3 Jahren, wenn nochmal etwas Wasser die Ammer runterfließt?
Es ist ja aktuell so, ich habe ja den Einzelhandel an sich. Und ich mache gerade ein Remake meiner Homepage mit integriertem Online-Shop.
Okay, cool.
Das heißt, die Vision ist, dass ich nächstes Jahr einen Online-Shop habe, wo die Kunden sich ihre Haferflocken, Müslis, Nudeln etc. im Online-Shop zusammenstellen können und wir das dann quasi per Lastenrad ausfahren.
Okay, krass.
Das ist
auch nochmal ein Riesenapparat, ne?
Ein Riesenapparat. Wird auch definitiv noch seine Zeit brauchen, aber ich erhoffe mir dadurch einfach, dass viele Leute, die jetzt sagen, unverpackt einkaufen ist stressig, ist anstrengend, ist schwer.
Und dann auch noch in der Innenstadt, wo es keine Parkplätze gibt.
Richtig.
Wo du nicht mit dem Auto in den Laden fahren kannst.
Richtig, kein Drive-In auch noch.
Ja.
Dass ich die Menschen auch noch erreiche. Und ich
glaube
einfach, dass ich so nochmal ein Stück weit mehr Menschen erreichen kann, die dann auch sagen, gucke ich auch mal so noch vorbei. Vielleicht ist es so der Anreiz. So, jetzt lasse ich mir das erstmal nach Hause liefern und vielleicht komme ich dann das nächste Mal doch in den Laden. Genau. Das ist gerade so das Mammutprojekt noch im Hintergrund.
Stark.
Genau.
Dann dafür schon mal alles Gute.
Danke.
Abschließend 3 Gründe, warum man unverpackt einkaufen sollte. Ich glaube, wir haben 2 schon sehr, sehr gut herausgearbeitet. Einmal natürlich der Umwelt was Gutes tun, Verpackungsmüll einsparen. Zweitens einfach mal Dinge auszuprobieren, die man vielleicht sonst im normalen Laden nicht testen würde. Hast du noch einen 3. für mich?
Für mich ist gerade dieses Probieren eigentlich ein großer Punkt. Umweltzuliebe brauchen wir nicht drüber sprechen. Ein Punkt, den wir oft vergessen, ja, wir tun damit der Umwelt was Gutes, aber auch uns selber, wenn wir uns überlegen, wo der ganze Müll letztendlich landet, nämlich auf unserem Tisch und somit in unserem Körper.
Und in zum Essen, ne?
Richtig. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr oft vergessen wird, weil viele sagen dann, ja, was schert mich denn die Umwelt, ist doch mir doch egal. Ja. Aber ich glaube, gerade jetzt am Montag kommt wieder das Jenke-Experiment. Gucke ich super gerne. Und ich glaube, diesen Montag geht es auch darum, was in unserem Essen drin ist. Und da bin ich sehr gespannt. Und ich bin gespannt, was dann am Dienstag darauf bei uns im Laden los ist.
Also, merkst du sowas dann immer?
Direkt? Ja. Ach, krass. Also gerade das Jenke-Experiment lief auch gerade am Anfang, als ich eröffnet habe, ging es auch um Plastik und wie viel Plastik im Blut ist und alles Mögliche. Krass. Der Laden war gestopft worden. Ja, cool. Also das merkt man dann schon. Und ich möchte auch aufrütteln, es geht nicht nur in Anführungszeichen um die Umwelt, sondern das, was wir zu uns nehmen.
Es ist vielfältig, warum man da umdenken sollte.
Man ist sich ja heutzutage noch nicht ganz schlüssig, was Erdöl in unserem Körper macht. Aber es ist schon für viele Dinge verantwortlich.
Aber man ist wahrscheinlich einig darüber, dass man es nicht unbedingt essen oder trinken sollte.
Richtig.
Ja. Ich denke auch. Kommen wir zu unseren Hörerinnenfragen, die wir tatsächlich in cooler Zahl bekommen haben. Danke dafür an dieser Stelle. Schauen wir doch direkt mal, was uns erreicht hat. Ein spannender Punkt oder eine spannende Frage, wie ich finde. Und zwar wird gefragt, wird es einen Verteiler bei Ganz Ohne geben? Also einen Verteiler. Ich versuche mal zusammenzufassen, um was es sich, glaube ich, dreht, einen Verteiler. Es gibt Standpunkte schon in, glaube ich, Sindelfingen und Hildritzhausen jetzt relativ neu. Eine Abgabestelle für abgelaufene und nicht mehr ganz verkaufsfähige Lebensmittel, die von Leuten gerettet werden, also die irgendwo abgeholt werden und die dann an eine Stelle gebracht werden, wo Leute, die Lebensmittel retten möchten, können Bedürftige sein, müssen es aber nicht, quasi aus einem frei zugänglichen Schrank, Kühlschrank, einer Box, sich diese Lebensmittel rausnehmen können, um Lebensmittelabfall zu reduzieren. Man könnte jetzt fragen, warum wird es nicht einfach zur Tafel gebracht? Vielleicht so viel zur Erklärung, auch Tafeln dürfen nicht mehr alles verkaufen und nicht mehr alles rausgeben. Also es gibt was zwischen einem Verteiler und einem Lebensmitteleinzelhandel und das sind die Tafeln, die eben oftmals auch von großen Lebensmitteleinzelhändlern eben Ware bekommen, die zwar vielleicht noch verkaufsfähig wäre, aber nur mit einem Abschlag. Und dann gibt es noch die Sachen, die halt quasi rausfliegen ansonsten. Da ja das Containern in Deutschland unter Strafe steht, weil es Diebstahl ist.
Diebstahl, also, Diebstahl
Also Lebensmittel, die Leute noch essen würden, aber in einem Mülleimer von einem großen Discounter stecken, dürfen per Gesetz nicht entwendet werden aus diesem Mülleimer, um gerettet zu werden. Und deshalb gibt es solche Dinge wie die Verteiler. Ich finde es eine super geile Sache. Ja. Um auf die Frage zurückzukommen, hast du dich damit schon mal beschäftigt und würde es sowas in deinem Laden eventuell mal geben?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich verkaufe ja auch grundsätzlich abgelaufene Lebensmittel. Das heißt, Lebensmittel, die ablaufen, da haften wir ja mehr oder weniger dafür, wenn wir die weiterhin verkaufen. Jetzt habe ich abgelaufenes Müsli bei mir im Sortiment, wo ich sage, okay, bei abgelaufenem Müsli, da können wir uns sicher sein, das wird noch ein paar Tage länger halten, wie jetzt den 28.
Nicht sofort
Oktober.
Tödlich ab.
Genau, nicht sofort tödlich ab. Ich verkaufe die immer noch für entweder -20% oder -50%. Das heißt, Dinge, die bei uns ablaufen, werden immer noch weiter verkauft. Dinge wie jetzt, ich habe manchmal Soja-Joghurt oder Sojamilch im Sortiment, die verkaufen wir rechtzeitig reduziert und wenn nicht, verschenken wir die an Kunden. Weil wir wollen nichts wegschmeißen. Dann habe ich noch eine Kiste, sage ich jetzt mal, die ich immer vor den Laden schiebe. Die ist vom Verein Freunde e.V. Dort können Kunden auch abgelaufene Lebensmittel reinlegen. Und die sind dann quasi da gibt es immer am Wochenende ein Frühstück für Bedürftige. Genau, da können Kunden auch ihre abgelaufenen Sachen reinmachen.
Und also es wird dann abgeholt genau. von jemandem, der die Kiste von dir aufstellen lässt.
Genau, mhm. genau. Auch von den vom Freunde e.V. Und wir selber haben insofern nichts Abgelaufenes, was mhm. wir, also ich kann denen jetzt keinen 20 Kilo Mehlsack mhm. reinstellen, weil mhm. die halt letztendlich Sachen suchen, ja. die sie halt fürs Frühstück ja. direkt gebrauchen können. Ja. Ich hatte gerade vor ein paar Monaten eine größere Menge Mehl, das am Ablaufen war. Mhm. Das poste ich dann immer auf Social Media. Mhm. Ob jetzt jemand auf Spendenbasis einfach, mhm. einfach mal geschwind 20 Kilo ja, ja. Weizenmehl ja. braucht. Aber ich finde ja. das eine coole Idee.
Aber könntest du dir vorstellen, dass du quasi nur eine Art Verteilstation machst? Also Leute wie jetzt bei dieser Box Sachen in deinen Verteiler, also in den Verteiler, der bei dir steht, mhm. einstellen und andere Leute sich das rausholen? Klar. Oder ja. passt das
so
jetzt auf
Platz? Ja, ja, letztendlich, genau, ja. ja. Vom Platz wird es mittlerweile echt schwierig, ja, das hätte ich nicht gedacht.
Ich kenne deinen Laden ja sehr, sehr gut.
Hätte ich nicht gedacht nach anderthalb Jahren, dass ja. es langsam echt kuschelig wird. War auch tatsächlich mal angedacht. Hm. Ich habe es zur Seite geschoben, schlichtweg aus Platzgründen und eben auch, weil ich diese Freunde e.V. Box habe.
Ja, ja, ja. Ja, also auch wenn man halt gerne mal alles machen würde, man ja. muss halt schon auch schauen, was macht Sinn?
Richtig.
Und am Ende des Tages auch, womit verdienst du auch deine Brötchen? Ne? Also ich ja. meine, wir sind beide, glaube ich, mit einem nachhaltigen Geschäftskonzept, das nicht nur den Profit im Vordergrund hat, angetreten. Ja. Aber am Ende des Tages will auch dein wirklich sehr netter und gutmütiger Vermieter halt irgendwo eine ja. gewisse Miete haben, die du erstmal erwirtschaften musst.
Es muss eine gewisse Balance haben.
Richtig.
Und
ja.
manchmal fällt es mir auch echt schwer, weil am liebsten hätte ich noch den 5. regionalen Seifenanbieter ja, bei mir ja, im Laden, weil ja. ich sage, mit deiner festen Seife bist du bei mir hier goldrichtig, mhm. aber ich habe jetzt schon 3 hier.
Ja, klar.
Und ich will nicht, dass irgendwann mal die Leute sagen, im Unverpacktladen findest du nur Seife und
ja,
so.
Ja. ja, genau.
Das ist manchmal so, man würde gerne allen helfen, aber irgendwann mal musst du dann halt auch echt einen Cut machen,
ja.
weil sonst sind halt ja, die Regale voll mit Seife.
So ist es, absolut. Und nur mit Seife kannst du eben auch nicht überleben.
Richtig.
Eine nächste Frage ist, haben wir, glaube ich, schon relativ, ja, ausführlich besprochen, dürfte wahrscheinlich dann der Beantwortung auch nicht mehr allzu lang bedürfen. Hat sie mit dem Erfolg gerechnet? Also hast du mit dem Erfolg gerechnet?
Tatsächlich nicht so krass.
Hm.
Ja. Ich war mehr wie überrascht, wie schnell sich auch Stammkundschaft entwickelt hat.
Ja.
Gerade wenn du so, ja, ach guck mal, die kommt ja wieder, dann kann es ja hier nicht so schlecht sein.
Ja, ja,
ne? Und
ja,
dann
ja.
kommen sie wieder. Ja. Oder ich hab Kundschaft, die kommt jeden Freitag um 16.30 Uhr. Und
oh,
wenn,
cool.
wenn ich keine Uhr hätte und die zwei stehen bei mir im Laden,
weiß ich, es ist
noch anderthalb Stunden bis Feierabend.
Ja, sehr gut. Andererseits weißt du ja dann auch, wenn es 16.30 Uhr ist, Freitagabends, mhm. Und sie nicht kommen, musst du dir Sorgen machen.
Ja, echt so. Manchmal, auf diese Woche standen sie ja schon um 15 Uhr da.
Oh.
Ich sage, Leute,
ja,
ihr seid Weltbild, meine Konstante.
Das Weltbild durcheinander.
Ihr könnt
jetzt
nicht
sind es ja doch noch 3 Stunden.
Ja, ihr könnt doch nicht einfach irgendwann mal früher kommen,
nein,
das geht nicht.
Das ist also, gemein.
Nee, aber es ist echt, echt schön, wie schnell sich diese Stammkundschaft aufgebaut hat, auch außerhalb von Herrenberg. Also ich habe es ja vorher gesagt, aus Nagold. Ich habe Leute, die aus Hinterhorb kommen oder Kalf. Das sind jetzt alles nicht um die Ecke. Und dann sage ich halt auch mal wieder, schau mal, die schaffen es auch.
Ja, und da kannst du ja auch sicher, oder da sollte man dir auch dankbar sein, jetzt nicht nur städtischer Seite, sondern auch wir als Herrenbergerinnen, dass es Läden wie dich gibt, die Leute auch aus anderen Städten zu uns bringen, weil am Ende profitieren wir alle von.
Das hast du sehr schön gesagt.
Das freut mich. Ja, Melli, dann kommen wir jetzt abschließend noch, wo wir alle Hörerfragen beantwortet haben.
Mhm.
Zu den We Run Herrenberg-Kategorien,
ja.
weil die gibt es auch nach den Sommerferien noch.
Mhm.
Eiskalt, aber sehr beliebt.
Ich habe Angst.
Wunderbar gefürchtet. Nein, überhaupt nicht. Sie tun nicht weh.
Mhm.
Es sind nur noch mal ein paar Fragen mit Herrenberg-Bezug.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast eine riesen Plakatwand am Reinhold-Schick-Platz zur Verfügung und die darfst du frei beschriften. Was würdest du raufschreiben?
Okay, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich muss mich in die Situation einsenken.
Also, dann beschreibe ich sie dir sehr bildlich. Du kommst gerade von deinem wöchentlichen Einkauf aus Nagold, natürlich.
Ich hab's. Ich hab die Antwort.
Ja?
Hashtag Make Herrenberg Great Again.
Sehr gut, nehmen wir so. Da setze ich mein Servus auch drunter. Make Herrenberg Great Again. Absolut, so ist es. Die nächste Kategorie, Herrenberg verbessern. Was würdest du unabhängig von deiner Zeit, die du ja in ausschweifendem Maße hast, und deinem überaus bordeten Budget, das du ja auch in großer Hülle und Fülle hast, was würdest du unabhängig davon in Herrenberg gerne verbessern?
Ich hätte, glaube ich, gern mehr Gastronomie, die uns, ich zähle uns jetzt mal noch zur jüngeren Generation. Ich finde, mit Anfang 30 kann man das schon noch
Ja,
machen,
ja,
oder?
ja.
Aber so ein bisschen mehr der hippe Stuttgart-Flair, auch ein bisschen mehr so Tübingen-Flair, so in der alten, ja, in so einer Altstadtgasse, in so einem coolen Café, Hafer-Chai-Latte trinken.
Nee, wir befinden uns ja gerade im Herbst, das wäre dann die Pumpkin Spice Latte.
Ah, sorry, ja,
Ja,
genau.
ja.
Genau, und sonst einfach auch mal so die Stimmung. Also gerade das, was wir vorher angesprochen haben, immer dieses Rumgemosere und Rumgemotze, da muss man manchmal echt aufpassen, dass man da nicht mit einsteigt.
Ja.
Dass man halt auch einfach merkt, die Leute sind hier glücklich und happy, so wie es ist, und zelebrieren auch einfach das Leben.
Ja. Also würdest du viel ins Marketing stecken und sagen, Make
Make, ich finde es ein super
Herrenberg great
Slogan.
again. Du würdest dir deine Plakatwand kaufen am Reinhard-Schick-Platz und Make Herrenberg great again draufschreiben. Finde ich auch sehr, ist ein sehr guter Ansatz. Melli, wo in unserer Stadt ist dein Lieblingsort?
Der Marktplatz, ganz klar. Gibt keinen schöneren Ort. Bei Sonnenschein noch ein Käffchen trinken, Stiftskirche angucken.
Ja.
Nichts
Weißt du
Schöneres.
eigentlich, dass die auch die Nationalhymne spielen kann?
Die Stiftskirche.
Ja. Jetzt, als die Fußball-EM war, habe ich hier morgens um 9 aufgeschlossen und plötzlich höre ich Einigkeit und Recht und Freiheit vom Glockenturm. Ich habe ja, ich werde nicht mehr. Also, was ist das eigentlich für eine geile Kirche?
Mega.
Ja, also es ist Wahnsinn.
Wenn sie als nächstes noch die kroatische Nationalhymne spielen.
Dazu kommen wir im Verlauf gleich noch. Noch ist es ein Insider, Freunde, aber ihr werdet gleich erleuchtet. Melli, deine Herberger Lieblingsveranstaltung ist welche?
Oh, das ist mies, dass du das fragst.
Sorry.
Der Goi-Bote Cup.
Okay,
Das möchte ich aber auch
ich frage
erklären.
auch noch warum, damit du es erklären darfst.
Nee, das war tatsächlich, gerade als ich die 3 bzw. 4 Jahre nicht hier in der Gegend gewohnt habe, sondern halt in Künzelsau bzw. in Erlangen, war das halt der Goi-Bote Cup. Da hat man sich halt getroffen, sage
Ja,
ich jetzt mal. Das
ja,
war so einmal im Jahr dieses Happening. Da hast du mit einem Aufwasch alle mal wieder gesehen, was ist in dem Jahr bei dir passiert.
Ja.
Natürlich hast du dann auch weinhaltige Getränke konsumiert 3 Tage lang.
Ja,
Natürlich hast
was
wenig
ihm den
Fußball gespielt.
Spitznamen Schorle Cup
Der
eingebracht hat.
Schorle-Kopf, genau. Nee, und das war cool. Also, oder ist immer noch cool. Und du hast mir auch vorher erzählt, er findet dieses Jahr statt. Da
Ja,
bin ich ja
ja, ja.
mega happy.
Die Fußballabteilung ist gemeinsam mit der Stadt in die Planung eingestiegen.
Stark.
Du wirst Gast sein. Ich werde wahrscheinlich sogar Teil des Goi-Bote Cups werden mit dem
Sehr
Fit und
schön.
Fröhlich. Also wir freuen uns beide drauf, ne?
Auf jeden Fall.
Sehr
Dann gibt es
cool.
auch was Leckeres zu essen.
Ja, doch.
Kein Käsebrötchen nach zum
Ja, also aktuell besteht noch die Wahl zwischen einem Schnitzelweckle, Käseweckle
Ja,
und Wurstweckle.
kenne ich.
Wir werden die Auswahl etwas erweitern.
Da wäre ja regional
Zum Beispiel.
nach zum Eins.
Zum Beispiel.
Oh, das wäre gut. Ja, doch, ich glaube, es ist der Scholle Cup.
Cool.
Der Scholle Cup ist es.
Ja, doch, definitiv. Da werden sich mit Sicherheit die Fußballer freuen, dass es über den Fußball hinaus eine Anlaufstelle ist für Leute, die sich zwischen Weihnachten und Neujahr in Herrenberg treffen.
Es ist ja auch was Gemütliches.
Ja,
Also.
absolut, absolut. Wir kommen zu den 10 Entweder-Oder-Fragen, die ich noch abschließend für dich vorbereitet
Tim, was
habe.
denn noch?
Ja, Melli, we are not done yet. Aber
Eieieiei.
wir kommen dem Ende entgegen. Meine erste Frage an dich: Kernstadt oder Teilort?
Cannstatt
oder? Kernstadt. Cannstatt ist woanders. Wobei, da ist der Vasen. Also ich weiß,
wo kommst du denn zu Cannstatt her?
Also Vasen oder Teilort?
Cannstatt. Wäre schon schön.
Ja. Hm. Sommer oder Winter?
Sommer.
Berge oder Meer?
Meer.
Kroatien oder Deutschland?
Tim, bitte dich. Das ist Herz gegen Verstand. Kroatien.
Möchtest du den Hintergrund selbst noch erklären? Doch. Damit die Leute auch wissen, von was du gerade schon gesprochen hast.
Genau, meine Familie kommt aus Kroatien. Noch eine Verbundenheit zu Herrenberg, ich bin ja auch geboren. Mhm. Haben wir vorher gar nicht erwähnt, stimmt. Genau, also mein Herz schlägt für Kroatien, mein Verstand ist sehr deutsch, habe ich mir von meiner kroatischen Familie gesagt.
Ich würde sagen, wie spießig bist denn du
ich
denn?
Ich bin echt spießig anscheinend und sehr rational. Und warum kommt der Handwerker um 9:30 anstatt um 9? Genau.
Ja, dann haben wir das auch geklärt.
Ja.
Die fünfte Frage, Mercedes oder Mazda?
Auch wenn ich für einen dieser deutschen Automobilhersteller arbeite, fahre ich selber eine kleine Reisschüssel. Da nenne ich sie immer liebenswert.
Ja, das ist liebenswert, definitiv.
Meine kleine Reisschüssel. Mazda.
Mhm.
Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder?
Nö, ich höre auf, bei diesen Fragen Erwartungen zu haben. Und lass mich da immer gerne überraschen. Sechste Frage, Katze oder Maus?
Katze.
Ja, spontan ist immer am besten. Siebte Frage, Gin Tonic oder Wein? Schorle.
Oh.
Ich weiß, du magst beides.
Oh, verdammt. Gin Tonic.
Mhm. Brezel oder Seele?
Brezel. Ganz klar. Nichts Schöneres, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt. Und das Erste, was ich mir immer beim Bäcker kaufe, ist eine Brezel.
Oh,
mit ganz viel Salz.
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, wo kaufst du deine Brezel?
Ich wohne in Ehningen. Mhm. Seele okay. Hochburg.
Ja, ja. Werksverkauf.
Nee, aber tatsächlich gehe ich nicht mehr zum Seele, ja. Sondern da gibt es noch eine kleine Dorfbäckerei. Ja. Und da kaufe ich
cool.
Mittlerweile.
Da gibt es gute Brezeln?
Ja, stark. Da ist das Mittelteil so knusprig.
Ah, weißt stark.
Da scheiden sich ja auch die Geister,
ja.
ob der Knoten knusprig sein muss oder
Bäuchle? Wie muss Bäuchle sein? Schön teigig,
so
matschig?
Nee, so auch schon ein bisschen, also nicht so ganz knusprig.
Schon resch.
Was?
Resch.
Ich verstehe es nicht. Nee, so halb knusprig.
Okay, cool.
Ja, Hauptsache ganz viel Salz, da gucken die Verkäufer
ja,
mich immer.
Das ist eh klar,
an.
Doppelsalz.
Ja. Ja. Wenn ich einem sage, hallo, ich hätte gerne Brezel mit ganz viel Salz.
Ja, ja.
Ganz viel Salz.
Ja, normalerweise müssen sie es ja immer runterpulen
ja,
wahrscheinlich.
Ja. Und ich brösel es dann immer noch oben drauf.
Ja, nee, sehr gut. Vegetarisch oder vegan?
Ist auch schwierig. Vegetarisch.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Melli, du hast es geschafft.
Oh, Gott.
Herzlichen Glückwunsch. 10 Entweder-Oder-Fragen überstanden.
Leine.
Überstanden. Der Schweiß steht dir auf der Stirn, aber
nein.
du hast es überlebt.
Zum Glück ist keine Kamera.
Du hast es geschafft. Melli, 1:20, schon relativ fix vergangen die Zeit, ne?
Stimmt, wenn man mal so ins Quatschen kommt.
Ja, ist krass. Was bleibt zu sagen? Haben wir noch irgendwie was vergessen? Gibt es noch was unbedingt noch geäußert werden muss?
Mir ist es, nee, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Die Leute kennen mich, die wissen, wie ich drauf bin. Wer meinen Laden bisher nicht kannte oder weiß, dass er mir gehört, weiß es jetzt.
Auch eine ganz witzige Story.
Liebe ja. Grüße an alle, die es bisher nicht wussten. Ja, tatsächlich, er gehört mir. Kommt rein, schaut euch um. Keiner verdonnert euch dazu, was zu kaufen. Ja. Wenn ihr einen Teil dieses Lebenswandels sein wollt, ja. Wenn nicht, dann nicht. Also es verurteilt euch keiner.
Da können wir auch nochmal für die Hitlist der meistgefragten Fragen, können wir ergänzen, ist ja, darf ich mal nur gucken, oder?
Ja. Ich würde nur gern gucken.
Darf ich gern mal nur gucken?
Ja.
Und ich würde mal gern wissen, was passiert, wenn du Nein sagst. Ob sie dann wieder rausgehen?
Da habe ich mich auch gefragt. Oder ob ich Eintrittspreise verlangen soll.
Mindestverzehr. Mindesteinkauf.
Nee, schaut euch um, habt Fragen. Wenn im Nachgang Fragen kommen, ebenso
schreiben, anrufen. An deinem Festnetztelefon.
Genau, richtig.
Ja.
Und sonst, make Herrenberg great again.
Das wären wahrscheinlich deine allerletzten Worte. Ich darf euch aber jetzt noch dazu auffordern, euch mit einzubringen bei We Run Herrenberg, indem ihr Leute vorschlagt, die definitiv mal in den Podcast kommen sollten, wie es die Melli jetzt auch gemacht hat. Aber eigentlich war die Melli schon lange ein Wunschgast von mir. Jetzt war nur eine ganze Weile mal eine Pause von We Run Herrenberg. Wir nehmen das Format aber weiterhin für euch auf, um Herrenberg great again zu machen. Und ja, jeden Tag auch etwas fitter und gesünder, denn darum geht es oftmals auch bei We Run Herrenberg. Ansonsten abonniert das Ganze. Es heißt ja nicht mehr abonnieren, sondern folgen. Also folgt dem Podcast bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Ansonsten schickt uns auch gerne Fragen der Woche, die wir immer mal wieder beantworten, was Gesundheit, was Training, aber auch vielleicht was das Gründertum angeht, weil wir sind ja jetzt auch zwei Gründer. Ob wir da die richtigen Ansprechpartner für eure Fragen sind, bleibt natürlich im Einzelfall zu beantworten.
Wir können auch einen Gründer-Podcast eröffnen.
Ja, wir könnten auch noch einen Gründer-Podcast eröffnen, auch wenn du deinen Master dann fertig hast und vielleicht auch ich nochmal etwas...
so ein bisschen Reiz braucht
ja schon. ...etwas Zeit aus den Rippen schneiden kann. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Die nächste Folge von We Run Herrenberg erscheint dann auch wieder in 14 Tagen, denn wir bleiben jetzt wieder regelmäßig im Turnus. Und ich kann mich nur ganz herzlich bei dir bedanken, Melli, für deine
dir,
Zeit. Wir machen Herrenberg great again jetzt wieder.
Mhm.
Gehen unsere Dinge. Euch eine gute und schöne und erfolgreiche Woche. Und wie immer kriegt die Melli die allerletzten Worte dieses Tages. Tschüss und ciao von mir. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Tim, dass du dir jetzt noch nach so einem stressigen Samstag 1,5 Stunden noch Zeit genommen hast. Wir sitzen hier mit einem Regio-Dahl auf dem Tisch, haben das noch vorher schön gemampft. Was ich noch zu sagen habe, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald am Herrenberger Marktplatz.